Ich möchte Ihnen einen Text von Judith Anson vorstellen, in Kassel besser bekannt unter dem früheren Namen Jakob Ben Hanan. Auf die Veränderung des Namens werde ich gleich noch zurückkommen. Judith Anson wurde 1929 als Marcel Anson in Riga geboren, der Hauptstadt von Lettland. Ab 1935 besuchte er dort die deutsche Schule und erfuhr zum ersten Mal durch seine Mitschüler, was es bedeutete, als einziger Jude in seiner Klasse ausgegrenzt zu werden. Er wuchs mit 4 Sprachen auf: Französisch, Russisch, Deutsch und Lettisch. Als im Juli 1941 deutsche Truppen in Lettland einmarschierten, wurden er und seine Mutter in das Ghetto von Riga gebracht. Der Junge konnte jedoch fliehen und mit falschen Papieren bei einer deutsch-baltischen Pflegemutter in Posen unterschlüpfen. Er hieß nun Eugen und besuchte 3 Jahre lang eine deutsche Schule. Im Januar 1945 kam er mit einem Flüchtlingszug nach Sachsen, wo er in verschiedenen Pflegefamilien untergebracht wurde. 1947 konnte er wieder eine Schule besuchen. Ein evangelischer Pfarrer nahm ihn als Pflegesohn in seine Familie auf. Nach dem Abitur 1949 studierte Eugen Anson in Rostock und später in Leipzig Theologie, Philosophie und Geschichte. 1959 flüchtete er mit seiner Frau und seinen 3 kleinen Söhnen nach West-Berlin und studierte dort bis 1965 Medizin. 1969 ließ er sich mit einer allgemeinärztlichen Praxis in Berlin-Kreuzberg nieder. Ab 1982 arbeitete er als Oberarzt in einer Klinik für Suchtkranke im Landkreis Kassel. Während eines längeren Aufenthaltes in Israel hatte er den Namen Jakob Ben Hanan angenommen. Er kehrte nach Nordhessen zurück und bereicherte das kulturelle Leben in Kassel mit zahlreichen Vorträgen, Rezitationen, Seminaren und Büchern. 1994 wurde er zum Honorarprofessor für Geschichte an der Universität Kassel ernannt. Ben Hanans literarische Matineen, Jüdische Meister der Sprache, die er später auch auf nichtjüdische Autoren ausweitete, wurden zu einer festen Institution in Kassel. Immer standen Werk und Biografie eines einzelnen Schriftstellers oder einer Schriftstellerin im Mittelpunkt. Mit einfühlsamen Einführungen und Anmerkungen stellte er die meisterhaft rezitierten Texte in ihren zeithistorischen Kontext. Die 87 Matineen fanden zwischen 1987 und 2002 statt, also innerhalb von 15 Jahren. Im Laufe der Jahre spürte er immer deutlicher, dass er im falschen Körper lebte. Nach einem ärztlichen Gutachten und entsprechenden gerichtlichen Beschluss lebt sie heute als Felice Judith Anson in Berlin. Nun der Text. Fremde. Wörter wirken eigentümlich auf uns ein. Sie berühren uns und wir fühlen Wärme oder Kälte. Heimat, das ist für mich, den russischen Juden, ein Wort, das Wärme abstrahlt. Heimat, das ist das Mutterland, das Land der Liebe und der unverlierbaren Zugehörigkeit. In Deutschland sprechen viele heute dieses Wort nicht mehr so unbefangen aus. Heimat ist hier, wie so viele andere Wörter, ein beschädigtes, weil missbrauchtes Wort geworden, zumal in den Ohren junger Menschen. Sie reagieren gereizt auf seine Berührung. Für viele deutsche Juden, die seit Jahrzehnten woanders leben, ist Heimat immer noch ein Wort, das Sehnsucht erweckt. Freilich eine unerfüllbare. Denn, so sagt Mascha Kalecko, wenn ich Heimweh sage, sage ich Traum. Denn die alte Heimat gibt es kaum. Fremde sind wir nun im Heimatort. Nur das Weh, es blieb. Das Heim ist fort. Heimat kann also sterben, wie ein Mensch stirbt. Sie kann versinken in die Unerreichbarkeit, die auch Erinnerungen nicht mehr einholt. Fremde sind wir nun im Heimatort. Für andere ist er dies noch. Aber wir sind ortlose geworden. Eine neue Wohnung kann jeder finden. Aber Heimat gibt es nur einmal. Wer von der zweiten oder neuen Heimat spricht, die jemand gefunden habe, hat die Tiefe des Verlustes nicht ermessen. Fremde ist im Gegensatz zu Heimat ein Wort, das uns kalt anweht, ein ungeheures. Es ist zunächst ein zweideutiges Wort. Einmal meint es eine Gegend, Und zwar eine, die eben nicht Heimat, die unheimisch und somit auch unheimlich ist. Fremde, das alte deutsche Wort dafür heißt Elend. Da ist das Lied aus dem 15. Jahrhundert von dem Innsbrucker, der in die Fremde muss und sagt, was das für ihn bedeutet. Mein Freud ist mir genommen, die ich nit weiß bekommen, wo ich im Elend bin. Fremde, das freudlose Land. Fremde, das sind aber auch Menschen, solche, die im Elend, im Ausland sind. Nicht Heimatlose sind sie, aber sie sind in einem Land, das für sie nicht Heimat ist. Ihr Elend ist, dass sie nicht dazugehören. Man muss ja gar nicht aus der Heimat weggehen, um ein Fremder zu werden. Man kann fremd werden im eigenen Land. Da ist ein alter Mensch in einem Dorf geboren und nie aus ihm weggekommen. Aber die Fremde ist zu ihm gekommen. Auf den Feldern von einst sind Fabriken gewachsen. Hohe Häuser in einer fremden Bauart stehen überall. Fremde Menschen haben hier Arbeit gefunden, leben hier ihren fremden Lebensstil. Wo Stille war, ist Lärm. Und der alte Mensch ist fremd geworden in seiner Heimat. Oder sie ist ihm fremd geworden. Ein freudloses Land und er fällt in tiefe Depressionen. Nicht nur die Heimat kann zu Fremde werden. Auch Freunde können einander fremd werden. Liebende können füreinander Fremde werden. Ohne je auseinanderzugehen, leben sie von einem bestimmten Augenblick an immer mehr nur noch nebeneinander her, haben sich nichts mehr zu sagen. Kinder können Fremde werden für ihre Eltern. Nicht nur in dem Maße, wie jede Generation für die vorherige auch fremd wird, sondern so radikal verändert durch ein anderes Denken und einen anderen Lebensstil, vielleicht sogar durch Drogen, dass sie sich auf keine Weise mehr gegenseitig verstehen. Wir selbst können durch eine Krankheit, die uns entstellt und die von der Umwelt mit Fantasien und Vorurteilen verbunden wird, zu Fremden werden im eigenen Haus, Gemiedene, nicht mehr Dazugehörige. Politische Veränderungen können Menschen zu Fremden machen im eigenen Land, sie in die innere Emigration treiben, sie gar zu Gejagten werden lassen. Oder ich selbst kann meine politische Überzeugung oder meine religiöse ändern und finde mich plötzlich als ein wie ein fremder behandelter Mensch in der eigenen Familie und Nachbarschaft. Noch schlimmer, ich kann sogar mir selbst fremd werden, indem ich etwas fühle, denke oder mache, das mir früher ganz fremd gewesen wäre, sodass ich Angst vor mir selbst bekomme und mich fragen muss, bin ich noch ich selbst? Wer bin ich eigentlich? Dieser oder jener? Wir erkennen aus alledem deutlich, der Fremde, die Fremde, das ist immer etwas, das mit Draußensein, Alleinsein zu tun hat. So hat es Eichendorff kennengelernt. Wer in die Fremde will wandern, der muss mit der Liebsten gehen. Es jubeln und lassen die anderen den Fremden alleine stehen. Bei den anderen, den Einheimischen, die bei sich selbst sind, löst der Fremde, das Fremde immer ein Gefühl aus, das mit Scheu, mit Abwehr, ja Angst verwandt ist. Schon im Altgriechischen ist Xenos zugleich der Fremde und der Befremdliche, deshalb auch häufig der Feind. Die Römer nannten ihn Extraneus, den von außen kommenden, der mit mir nichts zu tun hat. Aber sie sprachen von ihm auch als von dem Alienus, dem feindseligen, ungewohnten, unzugehörigen. Franzosen nennen ihn Étranger und Engländer The Stranger. Beides heißt zugleich der Befremdliche, Wunderliche, Seltsame. Alle diese Bedeutungen schreibt das Grimmsche Wörterbuch auch dem deutschen Wort Fremd zu. Der Philosoph Georg Simmel hat auf den Unterschied zwischen dem Fremden und dem Gast aufmerksam gemacht. Der Gast kommt heute und geht morgen. Der Fremde aber kommt heute und bleibt auch morgen. Er lässt sich nieder unter den Einheimischen und wird doch keiner, denn er bleibt zugleich in seiner fremden Welt. Er bringt in die Welt der Einheimischen eine andere Art zu leben ein, zu essen, sich zu kleiden, zu denken, zu lieben, zu beten. Der Fremde ist zugleich nah, er wohnt gleich nebenan und doch ist er fern durch sein Anderssein. Der Fremde kann von den Einheimischen auf zweierlei Weise empfunden werden. Als einer, der anregt und als einer, der aufregt. Ob er das eine oder das andere tut, hängt nicht von ihm ab. Es wird von der Verfassung bestimmt, in der die Einheimischen sich befinden. Der Fremde regt an, wenn die Einheimischen sich ihrer eigenen Sache sicher sind, sich also in ihrer eigenen Kultur selbstbewusst bewegen. Nur dann sind sie auch offen für das Fremde, fühlen sich nicht durch das Fremde angegriffen und bedroht, sind sogar bereit, Elemente der fremden Kultur in die eigene lernend aufzunehmen. Für eine selbstbewusste, stabile Gesellschaft ist der Fremde kein Bedrohender, kein Feind. Man muss sich gegen ihn nicht abgrenzen. Man kann ihn aufnehmen in den eigenen Kreis, ohne von ihm zu verlangen, er solle werden wie ein Einheimischer. Befremden, Angst und das Bedürfnis, sich gegen den Fremden abzugrenzen, entstehen in Gesellschaften, die sich ihrer selbst nicht sicher sind. Für sie ist der Fremde der Bedrohende. Sie regt er auf bis zum Fremdenhass, weil er sie mit seinem Anderssein in Frage stellt. Durch seine bloße Anwesenheit erinnert er daran, dass die Werte in der Gesellschaft der Einheimischen nicht absolut gelten, dass es daneben auch ganz andere gibt. In einer geschlossenen Gesellschaft, in der nur eine Wahrheit gilt, etwa in der christlichen Gesellschaft des Mittelalters, ist der nichtchristliche oder auch nur anderschristlich Fremde ein lebender Protest gegen eben diese Wahrheit. So kann er nicht geduldet werden. Oder er kann nur so lange und insoweit geduldet werden, als er gebraucht wird, etwa als Vermittler von Produkten aus Ländern, die dem Einheimischen selbst nicht zugänglich sind, oder als Geldgeber oder einfach als Arbeitskraft. Nicht als Mensch wird der Fremde aufgenommen in die geschlossene Gesellschaft der Einheimischen, sondern nur insoweit er nützlich ist. Solange er zugleich nützlich und in seinem Anderssein bedrohlich ist, wird er zugleich ausgenutzt und gehasst. Die mittelalterliche katholische Christenheit sah sich immer bedroht von dämonischen Mächten. Immer war die Welt voll Teufel und wollte die Christen gar verschlingen. Die Reformation hat daran nichts geändert. Der Fremde, der Andersgläubige, muss des Teufels sein. Ihn zu hassen, ihn draußen zu halten, war Gottesdienst. Das mussten Juden erfahren, aber auch Ketzer, Frauen, Homosexuelle, Sinti und Roma. In der Neuzeit gibt es keine geschlossene christliche Gesellschaft mehr. An ihren Platz ist die Vorstellung vom geschlossenen Nationalstaat getreten. Ein Volk, ein Reich. Wieder ist es der Fremde, der Ausländer, der Andersartige, der das Konzept durch sein bloßes Vorhandensein stört. Er stört es besonders dort, wo die Nation noch jung ist und sich gerade erst formiert. Darum finden wir Fremdenabwehr und Fremdenhass nicht so ausgeprägt in den alten Nationalstaaten wie Frankreich oder Großbritannien. Die hatten Jahrhunderte Zeit gehabt, sich zu festigen. Auch waren sie durch ihre Kolonien den Umgang mit Fremden gewohnt. Sie waren nicht nur fähig, Fremde zu unterdrücken, sie hatten auch gelernt, sie zu integrieren. Sie hatten Fremdenangst und Fremdenhass nicht nötig. Deutschland dagegen entstand als Staat erst im späten 19. Jahrhundert. Sein nationales Selbstbewusstsein war noch unreif, selbstunsicher, ohne gewachsene Tradition. Darum war es so fremdenfeindlich, Franzosen, Polen, judenfeindlich, wie sonst nur der Nationalismus der kleinen Völker, die später ihre staatliche Form fanden oder wiederfanden. Auf dem Balkan, in Polen, später im Baltikum und anderswo. Hier überall blieb der Fremde der Feind, der Störer. Allenfalls billigte man ihm zu, Bürger zweiter Klasse zu sein, wenn er nützlich war, das heißt vor allem, wenn er Geld hatte. Innerhalb einer jeden Gesellschaft entwickeln wiederum die Gruppen, Schichten oder Klassen die größte Fremdenangst, die wirtschaftlich am schlechtesten dastehen. Im Mittelalter waren es die von Hungersnöten bedrohten armen Bauern. Im 19. Jahrhundert die von der wachsenden Industrie verdrängten Kleinhandwerker und Kleinhändler und wieder die kleinen Bauern. Sie wurden mit wirtschaftlichen Krisen am schlechtesten fertig. So sahen sie in den Fremden, das waren für sie vor allem Juden, nicht nur ihre Konkurrenten und Ausbeuter, sondern ganz wie im Mittelalter die Schuldigen an jeglichem Unglück. Die schlecht weggekommenen der Gesellschaft bildeten in der Weimarer Republik den Kerntrupp Hitlers. Und die Benachteiligten in der heute sogenannten Zweidrittelgesellschaft sind hier, aber auch anderswo, zum Beispiel in Frankreich oder Norwegen, die erbittertsten Ausländerfeinde. Sie können sich nicht wehren gegen ihre Existenzbedrohung. Sie spüren, wie sie zurückfallen im Konkurrenzkampf. Und sie brauchen einen, den sie dafür zum Schuldigen machen können. Dieser eine ist der Fremde. denn er ist noch wehrloser als sie, weil er eben nicht Bürger, sondern nur Mitbürger, also ein Geduldeter ist, Teil einer Minderheit, deren einziges Daseinsrecht darin besteht, dass sie gebraucht wird. Die moderne Sozialwissenschaft, insbesondere die sogenannte Frankfurter Schule um Adorno und Horkheimer, hat herausgearbeitet, dass nicht nur kulturelle Unreife und wirtschaftliche Unsicherheit Fremdenhass hervorbringen, sondern dass zum Fremdenhass auch ein ganz bestimmter Menschentyp gehört. Sie haben diesen Typ den autoritären Charakter genannt. Ein solcher Menschentyp kommt überall dort heraus, wo Kinder autoritär erzogen werden. Solche Kinder lernen früh, dass die Gesellschaft aus Herrschenden und Beherrschten, gehorsam fordernden Vätern und gehorchenden, geduckten Söhnen besteht und dass sie selbst immer zu den Letzteren gehören werden. Der zum Ducken erzogene Mensch aber braucht, um sich ertragen zu können, immer noch einen, der unter ihm steht und den er demütigen klein machen kann. Dazu eignet sich am besten seine eigene Frau und sein eigenes Kind. So pflanzt sich der autoritäre Charakter immer weiter fort. Das geduckte Kind wird, erwachsen geworden, andere ducken. Aber dazu eignet sich dann ganz hervorragend der Fremde in seiner Umgebung. Der autoritäre Charakter, das ist der Antinigger, der Antitürke, der Antisemit. Der Fremdenfeind ist nicht nur kulturell und wirtschaftlich, sondern auch seelisch ein schlecht Weggekommener. So kann man auch umgekehrt von der Stärke der Fremdenfeindschaft in einem Land auf den Zustand seiner Familien, auf die seelische Gesundheit seiner Väter, Mütter und Kinder schließen. Ich habe zu skizzieren versucht, welche Gesetze bewirken, durch die ganze Menschheitsgeschichte, dass Fremde Elend bedeutet. Ich sehe nicht, dass sich das in absehbarer Zeit ändern wird. Dazu bedürfte es einer Revolution zugleich der Wirtschaft, der Kultur und des Umgangs von Männern mit ihren Frauen und Kindern auf der ganzen Welt. Dennoch haben wir nicht das Recht zu resignieren. Wir sollten auch nicht auf Veränderungen von außen warten. Veränderung beginnt immer in uns selbst. Veränderung im Umgang mit Menschen aus fremden Kulturen beginnt immer mit dem Abbau von Angst und mit dem Aufbau von Selbstvertrauen. Nur wer aufrecht geht, kann anderen in die Augen schauen. Nur wer sein eigenes So-Sein akzeptiert, kann fremdes Sein in sein Leben integrieren, ohne es gewaltsam zu einem ihm Gleichen machen zu wollen. Jeder Fremde ist ein anderer und er will auch ein anderer bleiben, Kind seiner eigenen Mutter. Aber er möchte sehr gern das werden, was ein schönes deutsches Wort einen Gastfreund nennt. Gastfreundschaft macht dem Fremden die Fremde nicht heimatlich, aber doch bewohnbar. Sie beendet die Fremde als Elend. Gastfreundschaft schließt vieles ein. Nicht nur gemeinsames Essen und Trinken, sondern auch gegenseitiges Befragen nach dem Eigensein des anderen, Bereitschaft zum Lernen, Neugier auf eine andere Lebensweise, andere Gefühle, andere Arten, Probleme zu lösen. Gastfreundschaft ist ein Austausch, ein Geben und Nehmen, bei dem der Fremde nicht zum bloßen Kostgänger gemacht wird, dem man allenfalls aus der eigenen Fülle etwas schenken will, ohne daran zu denken, dass auch der Fremde etwas Interessantes mitgebracht hat. Gastfreundschaft ist eine Freundschaft, die sich ihrer Vorläufigkeit bewusst bleibt. Der Fremde, der Gast geworden ist, wird wieder in sein eigenes gehen. Sein wertvollstes, ganz unabsichtliches, ihm selbst gar nicht bewusst werdendes Geschenk an den Gastgeber könnte die Erinnerung daran sein, dass wir im Grunde alle Gäste sind. Alle nur Vorläufige. Und das zu lernen wäre, sich nicht zu sicher einzurichten in der zerbrechlichen Welt. Ich habe ja schon darauf hingewiesen, wie schnell wir alle mitten im Heimischen zu Fremden werden können. Solches Erkennen der eigenen Vorläufigkeit ist der beste Lehrmeister jener Gastfreundschaft, die Fremdheit zwischen Menschen aufhebt, nach den schönen Versen des Clemens Brentano. Weil sich Wanderer gern gesellen, denn auch ich bin nicht von hier.